Herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge spreche ich mit Diana Bangratz. Sie ist Logopädin und spezialisiert auf die Sprachförderung von Kindern mit Trisomie 21 und anderen Neurodivergenzen. Sie arbeitet in einer Praxis und begleitet sowohl in Intensivtherapie als auch im Online-Coaching und in Workshops für Eltern und auch TherapeutInnen. Auf Instagram zeigt sie Einblicke in ihre Arbeit mit Kindern, mit denen sie das frühe Lesen als Methode nutzt. Dabei stehen die Neugier und Freude der Kinder im Fokus, während es gleichzeitig nicht zu übersehen ist, wie sehr Diana einen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat, die sie begleitet. Mit ihr rede ich darüber, was Sprache für Eltern und Kinder bedeutet und was ihr ihre Arbeit bedeutet. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo liebe Diana.
Hallo Ini.
Ich freue mich sehr, dass ich dich heute als Gästin begrüßen darf. Vor allem, dass du einen Termin dafür gefunden hast, wir einen Termin zusammen dafür gefunden haben, so spontan. Wir kennen uns jetzt bereits, wir haben gerade kurz vorher schon gesprochen, wahrscheinlich so seit 4 oder 5 Jahren. Denn damals haben wir auch als Paar bei dir Hilfe gesucht und ein Online-Coaching bei dir in Anspruch genommen für Tilly. Und du gibst Eltern sehr praxisnahe Tools für die Förderung zu Hause an die Hand und die sehr nah am Kind vor allem dran sind, finde ich. Und das ist auch was, was deine Arbeit so in meiner Perspektive total ausmacht. Du bist sehr nah am Kind dran. Nicht jetzt körperlich, sondern tatsächlich beziehungsmäßig. Und das finde ich immer ganz spannend zu sehen. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was der Inhalt deiner Arbeit ist, den vielleicht keiner sieht, und wie sehr Eltern Unterstützung suchen und für was eigentlich. Und ich möchte mit dir darüber reden, weshalb dein Herz so sehr für diese Arbeit schlägt. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir das mit jedem anderen Gast auch. Und starten mit einer einfachen Frage. Wie kommst du heute hier an und wie fühlst du dich gerade?
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist schön, dass wir uns wiedersehen mit einer gemeinsamen Geschichte im Hintergrund und jetzt in diesem Rahmen. Ich bin heute mit viel Dankbarkeit angekommen dafür, dass ich hier über meine Arbeit sprechen darf, die mir so am Herzen liegt. Und auch ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein.
Ich habe schon versucht, dir das zu nehmen, aber das wird sich im Laufe des Gesprächs noch einstellen, glaube ich. Aber das ist auch okay. Und das ist ganz witzig, weil wir haben eben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, als ich gesagt habe, Mensch, du aufgeregt, du bist mittlerweile so eine Größe auch auf Instagram ja mit deinem Kanal. Das ist, glaube ich, für viele überraschend ist zu hören, dass du irgendwie aufgeregt bist. Und du hast aber zu mir was gesagt eben. Du hast gesagt, ich sitze ja eigentlich immer hinter dem Schreibtisch.
So ist es.
Ist das deine liebste Position auch?
Um ehrlich zu sein, ja. Da, ich bin dann das einfach nur ich und das Kind und ich. Und ich kann mich voll auf das Kind konzentrieren und in Beziehung treten und denke gar nicht mehr so richtig nach. Das ist einfach ein Gefühl, dem ich folge. Und bin total sicher in dem, was ich tue.
Ja, das kann ich sehr nachfühlen. Das geht mir ganz oft auch so. Ich habe mehrere Menschen sagen immer zu mir, boah, wenn du coachst, dann bist du so sehr da drin. Wie kannst du die Geschichten der anderen ausblenden? Aber ich glaube, dass wirklich gute Arbeit in Beziehungen darüber funktioniert, dass das Ego draußen bleibt.
Stimmt, das passt sehr gut.
Und es ist auch ein schönes Gefühl. Manche Menschen sagen dann, ist es nicht komisch, dass du quasi sagst, du bist nicht im Gespräch. Aber ich finde, es ist genauso, wie du sagst, man ist so im Flow, man fühlt sich ganz sicher da drin. Und das macht halt, glaube ich, auch die Sicherheit fürs Gegenüber aus.
Absolut.
Damit sind wir schon voll im Thema drin. Du bist ja einerseits in einer Praxis angestellt als Logopädin, spezialisiert mittlerweile auf Kinder mit Trisomie 21 und Kinder mit Neurodivergenzen, verschiedenen, ne? Und du arbeitest viel mit dem frühen Lesen. Du machst aber nebenberuflich eben auch diese Eltern-Online-Coachings und gibst auch noch ganz viele Seminare und Vorträge und hast auch noch den großen Instagram-Account. Und da kann man sich schon manchmal fragen, boah, ist ja eine Menge, was sie da macht. Hätte dir das vor 10 Jahren jemand so vorhergesagt, Diana, was hättest du davon gehalten und wie ist es ganz wirklich, dieses Leben jetzt zu führen?
Ich hätte wahrscheinlich gelacht Oder zumindest ungläubig den Kopf geschüttelt.
Echt?
Ja. Ja, vor 10 Jahren war ich mit vollem Herzen in der Praxis.
Ja.
Aber dieser ganze Online-Bereich, die Fortbildungen, Instagram, das war noch nicht mal in meinem Horizont. Und heute fühlt es sich an wie ein Mosaik, das mit der Zeit gewachsen ist. Also jeder Teil meiner Arbeit, ob in der Praxis, im Coaching, in Vorträgen, in Fortbildungen oder auf Social Media, ist anders. Aber alles gehört jetzt zusammen. Es ist intensiv, aber auch schon sehr erfüllend. Also ich bin dankbar, dass ich was mitgestalten darf, das anderen hilft, neue Wege zu sehen.
Oh, schön, ja. Bist das sehr du, was du da machst in diesem Mosaik? Ergibt das Diana?
Ja, ich denke schon, sonst könnte ich es nicht so machen, wie ich es mache,
ja,
und so voll geben, also all das alles geben und reinstecken, was ich da so reinstecke. Weil ich mache ja auch alles selber. Ich könnte es auch nicht alles selber meistern, wenn ich nicht so gut unterstützt werden würde von meiner Familie, also mein Mann, der mich natürlich sehr unterstützt, wenn ich irgendwas habe, dass er natürlich dann bei unserem Sohn ist. Aber doch, das fühlt sich schon sehr nach mir an. Das ist aber auch schon, wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde oder Fortbildung geben soll, dann bin ich zwar schon sehr nervös und würde am liebsten sagen, nee, ich will aber nicht. Aber ja.
Da bist du ja nicht hinterm Schreibtisch.
Ich bin aber nicht, genau. Aber andererseits weiß ich irgendwie, das ist so wichtig. Es ist irgendwie so wichtig, das auch zu machen und irgendwie Wissen weiterzugeben. Und deswegen mache ich es irgendwie auch. Einfach, weil ich weiß, dass es wichtig ist.
Was ist so wichtig daran?
Einfach, dass diese Kinder gesehen werden. Ich durfte ganz viel von ihnen lernen und das wäre ganz schön unfair, wenn ich dieses Wissen für mich behalten würde. Und das möchte ich irgendwie weitergeben. Mir wird rückgemeldet, dass sie sich sehr wohl bei mir fühlen, dass Familien sich auch woanders wohlfühlen können und nicht, was weiß ich, 500 Kilometer fahren müssen,
ja,
für eine Sprechstunde oder sowas. Ich meine, klar, es wird immer in irgendeiner Form Spezialisten geben. Ist ja immer so, in allen Dingen so. Und man kann auch nicht in allem gleich gut sein. Aber ich glaube, mir ist es schon irgendwie wichtig, dass es ein bisschen selbstverständlicher wird. So würde ich sagen.
Die Art und Weise, wie du arbeitest und wie du mit den Kindern umgehst. Ja.
Das auch und vor allen Dingen, zu was diese Kinder in der Lage sind.
Ja.
Was die schaffen können.
Ja.
Das, was die schaffen können, wenn man sie ein bisschen an der richtigen Stelle unterstützt. Und natürlich auch so sein lässt, wie sie sind.
Ja.
Das natürlich. Es geht nicht darum, sie zu verändern.
Mhm. Ja, spannend, dass du das sagst, weil ich glaube auch, dass das immer so der schmale Grat ist, auch deiner Arbeit oder generell unterstützender Arbeit, ne, dass es nicht so kippt in diese Selbstoptimierung, die dann schon den Mensch aus dem Blick verliert, ne, wo es eher um das Ziel geht als um die Person. Wenn ich das jetzt so höre, dann ist das auch eine gute Überleitung zu der Frage, die ich auch so ein bisschen auf dem Herzen habe. Es ist ja schon so, dass du eine große Brücke schlägst, ne, zum Verstehen dieser Kinder und auch zu ihrer eigenen Selbstwirksamkeit, die sie ausleben dürfen, dadurch, dass sie in Sprache kommen oder in Ausdruck, ne, und auch in bewusstes Handeln. Das ermöglicht Kindern ja, dass sie sich ausdrücken können, dass sie in Verbindung treten können mit ihren Eltern, ja, zum Beispiel schon, aber natürlich auch mit Kindern oder ErzieherInnen oder anderen TherapeutInnen. Und angemeldet werden die Kinder ja allerdings durch die Eltern bei dir. Die kommen ja nicht von alleine. Die kommen ja auch meistens schon sehr klein. Mit welchen Sorgen kommen Familien zu dir und was erhoffen die sich von der Art von Förderung, die du gibst?
Also Eltern kommen oft mit dem Wunsch, dass ihr Kind sprechen, sich ausdrücken und verstanden werden kann.
Ja.
Sie wünschen sich Teilhabe, dass ihr Kind nicht nur im Alltag zurechtkommt, sondern auch mit anderen kommunizieren, lernen und selbstbewusst sein kann. Gleichzeitig haben viele Sorgen, wie wird mein Kind das schaffen? Wird es irgendwann mit anderen Kindern mithalten können? Was ist, wenn es nicht spricht?
Mhm.
Solche Fragen. Meine Aufgabe ist es, ihnen realistische Wege aufzuzeigen,
ja,
Mut zu machen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen und das Kind bestmöglich zu fördern und zu unterstützen.
Ja, es ist ganz spannend, wenn du das jetzt so sagst, ne? Ich erlebe das ganz häufig in meiner Arbeit mit KlientInnen auch so. Als Eltern denkt man Zukunft im Zeitraffer. Die haben das Kind jetzt vor Augen, das ist jetzt 2,5. Die haben irgendwo gehört, wow, das ist das Fenster, wo wir mit Sprache eigentlich anfangen müssen. Neurotypische Kinder würden jetzt schon sprechen. Jetzt aber irgendwie zack. So, jetzt muss was passieren, ja. Ne? Und das passiert natürlich aus den Gründen, die du eben gesagt hast, ne? Teilhabe ermöglichen wollen, Anschluss finden. Und trotzdem höre ich was raus, wenn du das sagst, und vielleicht hörst du das auch manchmal raus. Es ist auch eine Angst davor, wie kommt mein Kind zurecht, wenn ich nicht mehr da bin? Mhm. Findest du das auch?
Ja und nein. Es gibt sehr viele, die, glaube ich, eher so dran denken, dass sie jetzt in dem Moment funktionieren müssen und funktionieren wollen als Eltern.
Ah, okay.
Ich glaube, das kommt dann eher ein bisschen später. Ja. Also so gerade am Anfang geben sie Vollgas und wollen einfach so das Beste fürs Kind. Und ich glaube, das kommt eher mit zunehmendem Alter.
Ja.
Dass sie dann... weil dann auch immer mehr Fragen aufkommen, dann geht's los mit der Schule. Mhm. Und wenn es dann vor allen Dingen um den Arbeitsweg geht, ab dem Moment ist es so, habe ich den Eindruck. Ich sag jetzt mal, der Anfangsgehweg ist so ein bisschen vorgegeben. Ja, die Kinder, die kommen dann erstmal irgendwann in den Kindergarten, dann sind sie halt erstmal im Kindergarten. Und dann kommen sie in die Grundschule, dann sind sie erstmal in der Grundschule, dann kommen die weiterführende Schule, dann machen sie irgendwo. Und dann, was ist dann?
Ja.
Was passiert nach der Schulpflicht? Ich glaube, das ist so die Stelle. Und dann kommen dann diese Gedanken, was ist dann, wenn ich nicht mehr bin? Also eher ein bisschen später.
Und gleichzeitig höre ich ja auch, und das ist auch ein spannender Punkt, dieses, die Eltern wollen funktionieren, hast du gerade gesagt. Sag mir mal, was du damit meinst, wenn du das sagst.
Ich denke mir, Social Media ist Fluch und Segen. Also das ist einerseits total schön, weil sie sich informieren können und Familien finden, die... auch Kinder mit Trisomie 21 haben und, dass sie sich vernetzen können, austauschen können und so weiter. Aber gleichzeitig wird ihnen gegebenenfalls vorgeführt, wie es sein könnte, wie es sein kann, wie es aber vielleicht gerade nicht ist und warum kann mein Kind dies nicht und so weiter. Also da wird dann wieder viel verglichen und dass es dann so ein, dass sie dann halt irgendwie denken, sie müssen jetzt irgendwie was anders machen. Also dass sie dann halt den Fehler suchen, will ich nicht sagen, aber die versuchen dann natürlich irgendwie herauszufinden, was sie ändern müssen. Also das meine ich, das ist so dieses, ja, dann müssen sie dann noch diverse Arzttermine immer wahrnehmen und das noch und das noch. Und das ist, glaube ich, sehr anstrengend für Familien, dass es halt Dinge gibt, die so ein bisschen dazugehören oder von denen sie das Gefühl haben, dass es dazugehört, dass sie es eben machen müssen.
Ja.
Und deswegen da einfach funktionieren müssen.
Glaubst du, dass die das alles machen müssen, was sie alles tun?
Das kann ich so nicht sagen, aber es gibt eine Sache, die ich immer sage, wenn Eltern mich fragen, wie viel sollen wir üben oder sollen wir noch zu der und der Intensivtherapie gehen und sollen wir noch das... Dass ich dann meistens sage, wissen Sie, jede Familie hat ihre eigene Realität. Und eure Realität ist noch zwei Kinder und noch ein Hund und noch eine Arbeit. Oder eben nicht nur das Kind mit Trisomie 21. Aber man muss einfach gucken, was man in seiner eigenen Realität schafft und nicht schafft. Und da soll man eben nicht auf die anderen gucken, sondern auf sich selbst schauen. Und wenn man das Gefühl hat, man schafft das, dann kann man das auch machen, aber nicht, man sollte die Dinge nicht machen, nur weil man glaubt, man müsste sie tun.
Ja, aber wie gut, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das ein Riesendruck ist und ich glaube auch, ich nehme es immer wieder so wahr, dass genau wie du, dass ich denke, Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Es ist ganz viel Inspiration, es ist ganz viel Information. Es ist aber eben auch Vergleich. Und ich glaube, es gibt so eine zwiegespaltene Persönlichkeit in den Eltern, in den pflegenden Eltern, ne, dass sie sagen, ich vergleiche mein Kind eh nicht, das macht keinen Sinn, weil mein Kind ist so, wie es ist. Das ist die eine Wahrheit. Aber es gibt halt auch sie als Person. Und ich glaube, dass Eltern im Vergleich nicht immer zwingend nur ihr Kind vergleichen, sondern den Erfolg der Kinder untereinander vergleichen. Und dahinter steckt für sie das Engagement der anderen Eltern.
So ist es, ja.
Und das macht ganz schnell Druck, ne? Das macht so den Druck von, oh, guck mal, die fördern jeden Abend. Ja, und das zeigt sich ja auch. Guck mal, wie weit das Kind schon ist.
Ja, genau.
Schaffe ich aber nicht. Schaffe ich nicht, weil, genau wie du sagst, ich habe vielleicht noch mehr Kinder, ich habe noch mehr Arbeit oder was auch immer es ist. Oder habe auch vielleicht gar nicht die finanziellen Mittel, um bestimmte Dinge anzustreben oder, ne? Bin auch gesundheitlich vielleicht nicht gut aufgestellt.
Ja, genau. Jeder Mensch hat eigene Kapazitäten.
Total. Und ich glaube, dass das ganz häufig vergessen wird in der Realität der Begleitung von Kindern mit Behinderung, dass es eben auch Eltern gibt, die nicht nur dazu da sind, um zu funktionieren für dieses Kind, sondern die haben ein Leben mit diesem Kind.
Ja, genau.
Und das kann schwierig werden, wenn die das komplett hinten anstellen. Erlebst du das manchmal? Also hast du das Gefühl, du hast da manchmal einen Blick für, wenn es kippt?
Ja, es ist zum Beispiel auch, wenn es kippt, ich weiß es nicht, aber was ich oft erlebe, wenn eben Familien zu mir kommen zu einer Sprechstunde, dass sie nach der Sprechstunde mich fragen, wann sollen wir denn wiederkommen?
Ja.
Und dann sage ich, das dürfen sie selber entscheiden. Ich setze das nicht fest. Ich erwarte nicht, dass sie dann und dann wiederkommen. Wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen noch mal Input von mir, dann kommen sie gerne. Wenn nicht, dann ist das auch okay.
Ja.
Und das dürfen sie selber entscheiden. Weil ich sage auch, sie sind die Spezialistin ihres Kindes.
Ja.
Du, Inni, bist die Spezialistin deiner Kinder.
Ja.
So, nicht ich. Ich bin die Spezialistin von meinem Sohn. Ich bin vielleicht Spezialistin für Trisomie 21.
Ja.
Aber du bist die für dein Kind. Und da darf man auch durchaus mal aufs Bauchgefühl hören. Klar,
absolut,
darf man immer um Rat fragen, ne? Das ist sowieso klar. Aber ich sag mal so, das, was Fachkräfte sagen, ist nicht der heilige Gral. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich als Mutter dabei nicht gut fühlt oder als Eltern dabei nicht gut fühlt,
ja,
was diese Fachperson sagt.
Absolut. Ich finde auch so wichtig daran, es ist Kompetenz und Expertise mal kurz an die Seite gestellt und nicht unter den Teppich gekehrt, an die Seite gestellt, ist es trotzdem eine Person mit einer Momentaufnahme deines Kindes.
So ist
und es dürfen in einer Mutter berechtigte Zweifel auftauchen. Und die zweifeln ja nicht zwingend die Kompetenz des anderen an, sondern meistens ist es nämlich dieses Bauchgefühl von, boah, das kann ich vielleicht nicht leisten, in dieser Art zu fördern, wie es diese Kompetenz mir empfehlen würde. Und das darf man, glaube ich, auch einfach für sich wahrnehmen. Aber ich glaube, dass das auch das Hilfegesuch dahinter ist, wenn Menschen dich fragen, wann sollen wir denn wiederkommen?
Ja.
Man ist so sehr in Führung mit seinem Kind mit Behinderung, ne? Und gleichzeitig aber so sehr ohnmächtig oder auch dem ausgeliefert vermeintlich, wie das System funktioniert, dass man, glaube ich, manchmal so eine Sehnsucht danach hat, dass jemand anders sagt, sie kommen dann, dann und dann. Und dadurch passiert das, dies und jenes. So, ne?
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das ist das, was viele suchen. Das ist, glaube ich, einfach ja,
Halt.
Ist Halt. Es ist einfach Halt. Mhm. Ja, absolut. Deine Arbeit umfasst ja nicht nur Sprache, du machst ja mehr. Man betrachtet aber, glaube ich, Logopädie häufig sehr eindimensional, wenn man eben keine wirklichen Berührungspunkte damit hat. Ne? Und
ja,
ich glaube auch selbst, dass fördernde Eltern manchmal recht eindimensional darauf gucken, in dem Wunsch von, ich möchte, dass mein Kind spricht, ne? Oder selbstwirksam wird. Weshalb ist es aus deiner Perspektive, aus deiner Kompetenz herausgesprochen wichtig, dass neurodivergente Kinder logopädisch unterstützt werden? Und was kann Logopädie eben auch nicht leisten?
Ja, wie du selber eben angedeutet hast, Sprache ist viel mehr als Wörter. Sie ist Verbindung, Teilhabe, Selbstwirksamkeit, hattest du auch gesagt. Und für viele neurodivergente Kinder ist das aber kein selbstverständlicher Weg. Die Logopädie kann hier wie eine Brücke sein und gleichzeitig ein Spiegel, der zeigt, ich sehe dich und vor allem, ich nehme dich ernst.
Mm.
Das finde ich total
yeah.
wichtig. Was kann Logopädie nicht leisten? Wir können nicht alles wegtherapieren. Man sieht jetzt nicht, dass ich diese Anführungszeichen mache mit wegtherapieren. Genau, also wegtherapieren in Anführungszeichen. Wir können nicht jeden Entwicklungsschritt beschleunigen und wir können nicht das Umfeld allein verändern, aber wir können Impulse geben und Ressourcen stärken und ganz viel Mut machen.
Ja, und das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich. Manchmal fast wichtiger, als zu glauben, dass es darum geht, am Ende des Tages das gesprochene Wort zu hören.
Ja, absolut. Ja. Man sagt auch immer Connection over Compliance, also die Verbindung geht über den Dienst nach Vorschrift.
Mhm. Ja.
Wenn man das so übersetzen kann.
Ja, aber es ist genau das. Ne? Das ist ja auch das, was ich heute so gesagt habe. Ich empfinde es persönlich so, du bist sehr nah an den Kindern dran. Und ich weiß auch noch in unserem Online-Coaching, wie du damals mit uns versucht hast rauszufiltern, wo sind gerade Tillys Interessen? Worauf hat er Bock? Was guckt er vielleicht, wenn er abends was im Fernsehen gucken darf? Ne? Wie können wir da einbauen, dass er Farben lernt und so weiter? Und das war so schön zu sehen. Und da hat man halt auch gemerkt, dass dein Erfahrungsschatz einfach ein anderer war als der, den wir zum damaligen Zeitpunkt in unserer lokalen Logopädie hier vorgefunden haben, wo man gar nicht in diese Richtung gedacht hat. Da war es eher, ich möchte gar nicht sagen, Dienst nach Vorschrift, das klingt so böse, ne? Aber ich finde, da war es halt dieses, ich habe meine Mittel und Methoden und denke nicht in der Wahrnehmungsart des Kindes, sondern in meiner Kompetenz, die ich ihm vermitteln will. Und das ist schwierig, weil
das ist wirklich schwierig. Ne,
dann funktioniert die Brücke halt nur aus einer Richtung. Und das Kind kann die Brücke nicht alleine bauen. Das ist einfach so.
Absolut.
Jetzt ist es ja so, dass du auf Instagram schon viel zeigst, kleine und größere Ausschnitte deiner Begleitung. Ne? Und klar, auch natürlich mit völligem Einverständnis der Eltern. Die freuen sich ja auch und sind stolz auf ihre Kinder, ne? Die so zu sehen. Und man erlebt natürlich auch den Fortschritt von verschiedenen Kindern, die du begleitest, wenn man dir länger folgt. Ne? Dann sieht man einfach, was deine Arbeit macht. Jetzt ist es natürlich trotzdem nur ein Bruchteil der Begleitung, die du im Gesamten machst, letzten Endes. Es sind ja viel mehr Eltern. Das heißt, es ist mit Sicherheit nicht nur die eine Variante, die du auch kennst von Kindern mit Trisomie 21 oder neurodivergenten Kindern, wie sie Sprache entwickeln und wie ihr Leistungsfortschritt ist. Wenn du einem Elternpaar, das vielleicht gerade diese Diagnose Down-Syndrom pränatal erhalten hat, beschreiben müsstest, wie die Bandbreite dieser Menschen mit Down-Syndrom, wie du die wahrnimmst und wie die sich entwickeln, was würdest du denen sagen?
So unterschiedlich wie alle Kinder sind, sind auch Kinder mit Down-Syndrom. Mhm. Es gibt nicht das Down-Syndrom. Ich sehe Persönlichkeiten, Stärken, Eigenheiten. Ich sehe Kinder, die neugierig sind, feinfühlig, wild, witzig. Mhm. Und ich sehe, wie sehr Entwicklung möglich ist, mit der richtigen Begleitung und in ihrem eigenen Tempo. Ich würde Ihnen sagen, euer Kind ist nicht definiert durch Trisomie 21, sondern durch die Freude, die es ins Leben bringt und die einzigartigen Perspektiven, die es euch lehrt.
Ja, total. Und trotzdem werden die wahrscheinlich auf dich zukommen mit einer großen Angst. Ne? Mhm. Und ich glaube, du kennst den Ausdruck auch zur Genüge und auch ich habe ihn schon oft gehört. Ne? Das Leben mit einem Kind mit Trisomie ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
Den sag ich immer.
Den sagst du immer, ich
den
weiß.
Sag ich, das ist tatsächlich. Ich sag nicht das Leben, Entschuldigung.
Ja.
Ich sage, Lernen und Förderung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das meine ich grundsätzlich.
Ja, absolut.
Und nicht nur mit Kindern mit Trisomie 21, sondern grundsätzlich ist Lernen bzw. Förderung, es ist ja das Gleiche. Ich meine, das Lernen in der Schule ist ja eine Form der Förderung. Deswegen setze ich so ein bisschen gleich. Also Lernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wir laufen alle einen Marathon mit den Kindern. Was ich vor allen Dingen mit diesem Spruch meine, wenn ich ihn sage, dass es nichts bringt, wenn man seine Energien auf den ersten 200 Metern des Sprints rauslässt und man dann für die restlichen 42 Kilometern des Marathons keine Energie mehr hat.
Ja.
Sondern dass man sich das schon eben so einteilen muss, dass man so lange wie möglich das Pensum an Förderung leisten kann,
ja,
weil es uns eine Weile begleiten wird. Mhm. Was gleichzeitig nicht bedeutet, okay, wir warten und das wächst sich raus, das heißt es auch nicht, sondern eben, dass man das Maß gut finden muss, dass man ein Maß finden muss, wo man eben sicher ist, dass man es eine Weile lang halten kann. Ne? Man kann sich eben was vornehmen für eine Woche und dann guckt man am Ende der Woche, ob es geklappt hat. Wenn ja, ist gut und wenn nicht, dann guckt man es in der nächsten Woche oder ändert was an dem Plan, dass es dann in der nächsten Woche klappt.
Total.
Also so.
Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Bild, weil ich ja tatsächlich früher Marathon gelaufen bin und auch Triathlon gemacht habe. Und ich finde, das ist ja eine krass bewusste Entscheidung, sowas zu machen, weil es ja schon über die einfach so verfügbaren Kräfte ein Stück weit hinausgeht.
Ja, das stimmt.
Also es ist, glaube ich, ja schon so, oder ich sag mal so, mittlerweile sehe ich ja auch Accounts von jungen Menschen, die auch unvorbereitet einfach aus Spaß an der Freude einen Marathon laufen, ne, mit einer großen Followerschaft, und die schaffen das auch, sogar noch in einer beachtlichen Zeit, wie ich finde. Ja, ich glaube, würde ich da jetzt mit meinem Alter und meinem Trainingszustand einfach loslaufen, dann wäre ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendwann im Ziel, aber ich wäre sehr frustriert mit der Zeit. Aber was mir halt so an dem Vergleich auffällt, ist immer wieder, es ist ja auch eine wirkliche Frage, sich zu entscheiden, ein bestimmtes Ziel ja auch trotzdem zu verfolgen. Also gar nicht nur das Erreichen, sondern es zu verfolgen. Ich möchte die sein, die den Marathon gelaufen ist. Ne, die die Liebe, Leidenschaft und Arbeit da reingesteckt hat, die es vielleicht auch braucht. Ja? Und trotzdem, Marathon besteht man ja dadurch, dass man im Vorfeld immer wieder trainiert. Und ich denke so, wenn du das sagst, finde ich es immer ganz wichtig, auch glaube ich, dass Eltern auch im Blick haben dürfen, auch gerade wenn wir so über Ressourcen und Kapazitäten sprechen, zu sagen, wenn du den Marathon laufen willst, dann darfst du dich auch entscheiden, dass du den in dem Jahr läufst, in dem er dran ist.
Ja, das stimmt.
Und wenn in einem bestimmten Jahr es nicht geht, weil du dir halt den Oberschenkel gebrochen hast oder weil, keine Ahnung, da gerade ein Umzug ansteht oder was immer es gerade ist, was deine Lebens- und Trainingspläne ein bisschen auseinanderwirft, dann darfst du das auch verzögern.
Ja, total. Ich habe das Bild neulich auch noch mal so ein bisschen verändert und habe gesagt, man darf sich das nochmals so vorstellen, dass diese Ressourcen, von denen du auch gesprochen hast, diese Stationen sind bei einem Marathon, ja, wo einem das Wasser reicht. Mhm. Und dass man das natürlich auch von Station zu Station planen kann, abgesehen von dem Jahr, wo du sagtest, ich mache das in dem und dem Jahr, aber dass man es auch von Station zu Station planen kann.
Absolut.
Und dass man gegebenenfalls auch sagen kann, okay, Fachkräfte sind die, die an der Station stehen, und andere Leute, die von außen unterstützen. Auch wenn du oder auch wenn ihr als Eltern diejenigen seid, die den Marathon eigentlich laufen mit ihrem Kind.
Ja, total. Und ich glaube, was auch so wichtig ist bei dem Bild ist, wenn Eltern sich vorstellen, dass sie diejenigen sind, die sie laufen, sind sie ja trotzdem diejenigen, die auch wollen, dass ihr Kind nachher durch die Ziellinie kommt.
Ja, stimmt, ja.
Ne? Und ich finde das so spannend, weil ich gerade so drüber nachdenke, es ist ja trotzdem sehr unterschiedlich, welchen Kindern du und ich nicht so sehr, ich begegne ja eher den Eltern, den Kindern eher nur aus den Erzählungen, ne? Aber es ist ja sehr unterschiedlich, welchen Kindern wir begegnen, hast du ja auch schon gesagt, die unterscheiden sich im Ausdruck, in der Leistung, im Charakter, in allem, was sie so mitbringen. Und ich glaube, dass es so elementar ist, dass bei aller Hilfe, die wir leisten können, wir eben auch klar haben müssen, wenn es darum geht, dass das Kind durch die Ziellinie geht, dann ist egal, wer am Ende da steht und applaudiert. Tatsache ist ja, dass die Eltern mit Begeisterung das Kind mit durchbegleiten, selbst wenn sie kurz vor dem Besenwagen durch die Ziellinie laufen, sage ich mal. Ne? Das klingt jetzt so böse, aber ich finde, und das sage ich auch immer wieder in Begleitung, ihr dürft die Dinge auch mal mit Humor betrachten. Es ist auch in Ordnung, mal wahrzunehmen, dass es hier nicht darum geht, dass ihr euch einen Leistungsdruck auferlegt, der vielleicht nicht sein muss, weil ihr übertragt ihn im Zweifelsfall auf euer Kind, das noch an der Startlinie steht und darauf wartet, dass ihr es mitnehmt, während ihr nach vorne gelaufen seid, weil ihr es dort sehen wollt. Ne? Und das ist das, was, glaube ich, so entscheidend ist. Wenn wir nochmal so zurückdenken an das Elternpaar, was die Diagnose erhält. Die Angst, die Eltern ja haben, ist ja tatsächlich, das Leben ist ein ganz anderes und ich habe gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und jetzt hast du eben gesagt, so, ne, es geht ja auch darum, dass man vielleicht die Station ist, die am Wegesrand dieser Marathonstrecke steht und da begleitet, ne? Was glaubst du, ist wichtig in guter Begleitung von Eltern, wenn es jetzt um deine therapeutische Begleitung geht, nicht um meine? Was ist wichtig, damit Eltern auch wirklich diesen Halt erleben und auch selbst dann keine Ängste kriegen, wenn das Kind eben doch erst mit 5, 6, 7 in die Sprache kommt, während es halt über Instagram sieht, ob nun über deinen Kanal oder über ganz andere, dass es Kinder gibt, die das eben doch schon mit 3, 4 machen. Was glaubst du, ist wichtig?
Ich glaube, in erster Linie sind Eltern schon auch an Fakten interessiert. Also ich sage dann, Studien haben gezeigt, dass es Kinder mit Trisomie 21 gibt, die mit 11 Monaten ihr erstes Wort sprechen, und Kinder mit Trisomie 21 gibt, die mit 6 Jahren ihr erstes Wort sprechen. Und alles dazwischen. Und das Spannende ist, egal wie zu welcher Zeit dieses erste Wort gefallen ist, es hat keinerlei Aussage auf das Endniveau, was dieses Kind erreichen kann. Denn Menschen mit Trisomie 21 können ihr Leben lang lernen. So, das ist so dieses erste Fakt.
Oh, das ist so spannend, dass du das gerade sagst. Ja, und weißt du, warum das so spannend ist? Weil das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich den Eltern immer wieder sage, es gibt ja viele Ängste, so wir prägen die Kinder und jetzt haben wir da irgendwas reingegeben, was wir nicht wieder gut machen können. Mhm. Ne? Das haben auch Eltern von neurotypischen Kindern. So, und unser Gehirn ist neuroplastisch, sowohl bei Kindern mit Behinderung als auch bei uns. Das kann sich, genau wie du sagst, bis zum Ende des Lebens verändern und entwickeln. Und ich glaube, dass die Angst ja häufig die ist, so wir kommen nie an dem Ziel des Marathons an. Mhm. So, die schaffen das vielleicht nie, weil wir im Zeitraffer der Zukunft uns es nicht vorstellen können, wie das funktioniert. So,
ne? Ja, das stimmt.
Dabei erlebst du das ja, glaube ich, anders. Du hast ja nicht nur Klienten, wo deine Kinder, die du betreust, ganz klein sind, sondern du hast ja auch mittlerweile einfach Kinder, die im jungen Erwachsenenalter auch sind.
Ja, das ist richtig.
Und die werden sich auch unterschieden haben, wann das erste Wort gefallen ist. Wenn du die jetzt so siehst in ihrer Selbstwirksamkeit, wie geht's dir damit? Wie empfindest du diese Menschen?
Ich freue mich, sie zu sehen, weil sie eigene kleine Persönlichkeiten sind, große Persönlichkeiten sind. Und was mich sehr geprägt hat, auch durch unterschiedliche Geschichten, dass das Wichtigste ist, dass die Kinder glücklich sind. Die müssen glücklich sein, egal ob sie auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten oder in der Werkstatt arbeiten. Weil wenn sie auf einem ersten Arbeitsmarkt arbeiten und dabei nicht glücklich sind und die Eltern sich darüber freuen, yeah, mein Kind arbeitet auf dem ersten Arbeitsmarkt, dann ist es auch nicht, dann passt es auch nicht. Dann stimmt ja auch was nicht. Nun ist das Kind zwar dann da, aber das Kind ist nicht glücklich. Also, dass man das auf jeden Fall immer im Kopf behält, ist, dass das Wichtigste ist, dass das Kind glücklich ist. Oder na, dann ist das Kind jetzt inklusiv beschult, ist es wirklich glücklich da. Und das ist tatsächlich auch so, dass wenn mich Eltern fragen, dass ich das sage, dass es das Wichtigste erstmal ist, dass ihr Kind glücklich ist. Und natürlich geht es uns da auch um Bildung und wir möchten, dass die Kinder was erreichen, aber sie sollen auch glücklich sein. Und erkläre dann halt einfach alle Wege, die es dann eben gibt, ne, was es für Förderschulen gibt und erkläre einfach alles, wie es ist, ne, dass es natürlich leicht ist, wenn man schon auf einer Schule des gemeinsamen Lernens ist und man dann doch wechseln möchte zur Förderschule, dass das nicht schwierig ist und solche Sachen. Aber dass es eher darum geht, nochmal den Eltern klarzumachen, wie wichtig es ist, dass die Kinder glücklich sind. Und nicht, ob sie einen Schulabschluss machen können.
Und im Endeffekt sind wir da wieder bei dem Bild vom Marathon. Ja. Ne? Es hilft niemandem, wenn die Eltern durch die Ziellinie gerannt sind und das Kind immer noch bei Station 1 steht. Alleine.
Ja.
Und irgendwie nicht weiß, wo es hingeht. Genau. Ja, das ist nicht das Ziel. Ich finde das so spannend, weil ich erinnere mich, während du das sagst, daran, dass ich mit dir auch darüber gesprochen habe, was könnte eine Schulform für Tilly sein. Und das, obwohl du Tilly ja jetzt nicht intensiv betreust oder ganz nah an ihm dran bist. Und ich schon damals auch deine Expertise einfach ein Stück weit haben wollte, um auch da Halt zu suchen. So, was ist dein Erfahrungsschatz, was ist dein Erfahrungswert? Und an der Stelle muss man vielleicht mal sagen, das wertvollste Gespräch, was ich zum Thema Beschulung meines Kindes mit Behinderung geführt habe, war mit einer Sonderschulpädagogin, die ihr Kind gerne inklusiv beschulen wollte. Ich bin da über private Ecken an diesen Kontakt gekommen, das wurde mir empfohlen. Und die das Kind aber nach mehreren Jahren oder nach 2-3 Schuljahren auf die Förderschule gegeben hat. Entgegen dem, dass sie geglaubt hat, dass sie das je wollen würde. Und mit dieser Person habe ich telefoniert und sie hat damals was sehr Wichtiges zu mir gesagt, ähnlich dem, was du gerade gesagt hast. Sie hat gesagt, weißt du, ich habe für meinen Sohn festgestellt, dass er nicht glücklich in dieser inklusiven Beschulung mit so vielen Kindern ist. Es hat ihn überfordert. Ja. Und es hat mich nicht glücklich gemacht, mein Kind unglücklich zu sehen. Und ich glaube, wenn du eine Wahl triffst, Ini, für die Schule von Tilly, dann frag dich, siehst du ihn in dieser Schule mit diesen Kindern? Und nicht, weil du dahinter ein Bildungsziel oder Ähnliches hast. Hatte ich sowieso nicht tatsächlich, muss ich sagen. Aber es hat trotzdem nochmal meinen Blick dafür geschärft, sehe ich ihn dort? Ne, er ist auf einer Montessori-Schule, sehe ich ihn dort auch in der Freiarbeit, sehe ich ihn dort in der Einzelbegleitung? Und erst als mein Herz da voll Ja gesagt hat, war das auch möglich und es ist auch bis heute eine gute Entscheidung geblieben. Und nicht, weil Tillmann jetzt gerade bildungs- und entwicklungstechnisch Fortschritte macht, wo ich sage, boah, das war der Raketenanschub gewesen, ne? Sondern weil ich erlebe, er hat eine glückliche Kindheit dort, wo er ist. Und das ist es wert.
Oh, das ist wichtig. Ja, total. Ja. Absolut.
Das ist es echt wert. Jetzt arbeitest du ja tagtäglich mit Kindern mit Behinderung und auch mit Neurodivergenzen. Wenn du so mal hinguckst, was bedeutet es, außerordentlich zu sein? Vielleicht ein bisschen anders als die Norm. Und wie viel Glücklichsein steckt da drin, wenn man eben anders ist als andere?
Außerordentlich sein bedeutet, nicht in eine Schublade zu passen, das würde ich sagen. Und genau das kann eine große Stärke sein.
Ja.
Außerordentlich zu sein heißt auch, die Welt auf eine besondere Weise zu erleben und sie mit einem eigenen Blick zu bereichern. Und glücklich sein entsteht oft genau dann, wenn man sich nicht anpassen muss, sondern als man selbst angenommen wird. Was ich gelernt habe, ist, dass Entwicklung vielfältig ist, dass kleine Schritte Großes bedeuten, dass Beziehung wichtiger ist als Methode, haben wir ja schon erwähnt, und dass echtes Lernen da passiert, wo man sich gesehen und verstanden fühlt. Also ich glaube, ja, das ist es, ne? Dass man angenommen wird und man, wie man ist und sein kann, wie man ist und man sich nicht anpassen muss und verstanden zu werden.
Und ich merke auch immer wieder, dass das auch ja eine große Anspruch, eine Anforderung für Eltern ist. Ne? Wenn man ein Kind mit einer Behinderung hat, merkt man erstmal als neurotypischer Mensch, wie oft man angepasst ist. Fällt dir selber das durch deine Arbeit auch manchmal auf? Also hast du durch deine Arbeit mittlerweile einen anderen Blick auf unsere Leistungsgesellschaft und das, was auch vielleicht dein eigenes neurotypisches Kind leistet?
Ja, total. Total, also auch gerade, was in der Schule erwartet wird. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass jetzt gerade, weil du jetzt auch von meinem Sohn gesprochen hast und weil das gerade jetzt so das Alter ist, ne, sicherlich ist es gerade, was das Bildungssystem angeht, in Schulen ist es alles sehr überlastet. Also das ist alles gerade nicht so einfach als Lehrer, nicht einfach als Lehrerin, nicht einfach. Also muss schon sagen, wirklich Hochachtung. Ich habe wirklich Hochachtung vor diesen Menschen, die vor 25, 28 Kindern, unterschiedlichen Kindern stehen, Tag für Tag und denen was beibringen sollen. Also es ist wirklich unglaublich, was diese Menschen leisten.
Wie guckst du mittlerweile nach so viel Arbeit mit Kindern mit Behinderung auf Leistung und auf Anpassung?
Also erst einmal ist es so, dass ich merke, wie dankbar ich bin, dass ich in der 1-zu-1-Situation arbeiten darf mit den Kindern, weil ich mich nämlich da total drauf einlassen kann. Im Gegenzug von einem Klassenverband von 25 total unterschiedlichen Kindern und ich gleichzeitig als Mama irgendwie auch immer selber die Erwartungshaltung habe, ja Mensch, aber guck doch mal, der macht das aber lieber so und so und gleichzeitig denke ich mir, ja, okay, wie soll die das machen? Also es ist so ein bisschen, einerseits, ja, schade, tut mir halt irgendwie leid für die Kinder, wenn sie es eben nicht überall einfach, ja, dass sie nicht einfach überall so sein können, wie sie sind oder zumindest, dass sie nicht vielleicht in dem Maße unterstützt werden können, so wie sie es brauchen. Und gleichzeitig, ja, bin ich, wie gesagt, total dankbar, dass ich das machen darf. Und es ist so eine Gratwanderung, weil ich dann immer sehr, Eltern bitten mich, dass ich mit den Lehrern oder Lehrerinnen telefoniere oder meistens sind es Lehrer oder Lehrerinnen. Und ich soll denen dann sagen, wie ich das mache. Und das ist dann natürlich, wie ich es schaffe, dass er die ganze Zeit sitzen bleibt. Ich meine, ja, wie gesagt, und das betone ich dann auch immer in den Gesprächen, ich kann ihnen sehr gerne sagen, wie ich das mache, aber ich bin auch alleine mit diesem Kind am Tisch.
Total. Ja, und da sind wir auch wieder bei dem, was du eben gesagt hast, ne? Connection geht über Compliance.
Ja, genau.
Es ist tatsächlich so, dass diese Bindung, die du mit den Kindern im 1-zu-1 hast, kann eine Lehrkraft von vorne nicht herstellen.
So ist es.
Und ich sehe aber jetzt schon innerlich ganz viele KlientInnen, die ich auch betreue, die damit auch ein Thema haben, nochmal kurz aufschreien, die so merken so, ja, aber da gibt es auch Menschen, die sind ignorant und die wollen nicht und da ist Stress, ne? Und da muss ich immer wieder sagen, Das ist halt auch Stress, den wir haben, ne? Dass das System kein außerordentlich so gerne zulassen kann, weil dann müsste es sich ja eingestehen, das System, dass wir alle außerordentlich sind. Und dafür hat es gar keine Kapazitäten, ne? Und das muss man auch, glaube ich, für sich verstehen. Wenn ich jetzt sage, das System hat dafür keine Kapazitäten, dann meine ich das genauso, wie ich das sage. Da geht es nicht um die einzelne Lehrkraft, um die einzelnen Lehrer. Selbst wenn die das wollen würden und es nicht zeigen und ignorant wirken, ist es wahnsinnig schwer, in die Rebellion dafür einzutreten. Ja? Also wer da Interesse hat, es gibt unfassbar gute Instagram-Kanäle, die sich genau damit beschäftigen. Ja? Auch mit Neurodivergenz in Regelschulen. Ja? Und wer da mal mit einem offenen Ohr hinhört und sieht, wie Menschen mit Engagement und Herzblut da trotzdem nicht allem gerecht werden können, ja, dann muss man einfach klar haben, es ist so übergeordnet, wie wir Inklusion neu denken müssten. Und wenn wir sie neu denken, dann ist sie eben nicht begrenzt auf Kinder mit Behinderung, sondern dann wäre sie wirklich für uns alle da.
Absolut. Ja, man muss sich als Eltern, und ich denke mir das selber auch, wenn irgendwie Dinge passieren, jetzt bleiben wir einfach bei Schule, wo man sagt, okay, das würde ich mir jetzt irgendwann für mein Kind irgendwie anders wünschen, dass man sich natürlich irgendwie Lösungswege für sein Kind überlegen kann und die gegebenenfalls auch irgendwie anbieten kann im Rahmen des Elternabends oder Elternsprechtags und dann gucken, wie es was da, ne? Also dass man ein bisschen mit überlegt, wenn man vielleicht nicht davon erwarten kann, dass die Lehrerin für 25 Kinder überlegt, sondern dass man halt ein bisschen mit überlegt und das anbietet, Lösungsmöglichkeiten anbietet und eben die Lehrerin fragt, ob es realistisch ist, das jetzt umzusetzen. Ja.
Guck mal, das ist eigentlich ganz spannend, weil das uns schon wieder so trotzdem ein bisschen dahin bringt, wie deine Arbeit ja auch funktioniert. Und ich glaube, dass das so wichtig sein darf, zu verstehen, auch für uns alle Erwachsenen. Sprache kann eine Brücke schlagen. Sprache kann aber auch eine ganz schöne Kerbe reinschlagen und Distanz schaffen. Ne? Und wenn wir Brücken schlagen wollen für unser Kind, damit es drüber gehen kann, dann müssen wir auch in der Bereitschaft sein, zu jemandem den Stein hinzubringen, den er braucht, um das bauen zu können. So. Ne? Und das funktioniert nur zusammen und nicht gegeneinander.
Ja, das ist richtig.
Jetzt hast du ja mega viel Spaß an deiner Arbeit, würde ich mal sagen.
Stimmt.
Also ich sehe dich eigentlich immer nur strahlen. Das liegt auch, glaube ich, einfach in deinem Naturell. Du hast da schon eine Nähe zu. Aber es ist schon so, dass man dir anmerkt, du machst das Ganze sehr mit Herzblut. Ne? Und auch alles, was ich heute höre, hat eine stark altruistische Neigung. Mhm. Ne? So dieses, ich mache das nicht für Ruhm und Geld.
Stimmt.
Ja? Ich mache das nicht für den Fame, sondern ich mache das für diese Kinder und für die Liebe dazu, dass sie lernen dürfen. Was macht diesen Herzschlag und diese Freude an deiner Arbeit eigentlich wirklich aus? Also wer wärst du, wenn es dieses Arbeitsfeld gar nicht gäbe?
Also erstmal, was die Freude ausmacht, eigentlich in den kleinen und in den großen Momenten, wenn ein Kind zum ersten Mal Mama sagt, wenn ein Kind lacht, weil ein Kind sich freut, weil es was geschafft hat. Oder wenn Eltern sagen, boah, das hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist, sowas. Das sind die Begegnungen.
Ja, ja.
Das gemeinsame Wachsen, die Erfolge und manchmal auch einfach nur der Spaß am Lernen, der ansteckt.
Ja, total.
Wenn das dieses Arbeitsfeld, was wäre ich dann? Das ist eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich trotzdem einen Weg finden, Kinder zu begleiten oder andere Menschen zu begleiten.
Ja.
Wenn ich tatsächlich zurückdenke, ich habe auch lange sehr viel Interesse an Gebärdensprachdolmetschen gehabt.
Ah, krass.
Wäre das witzig? Ja, genau. Ich bin ja jetzt schon seit 17 Jahren Logopädin und habe ja dann vorher 4 Jahre studiert. Also ich sag mal, vor über 20 Jahren war das noch für mich in dem Moment noch nicht so richtig greifbar, was man damit alles machen könnte mit Gebärdensprachdolmetschen. Und dann hörte ich eben von einer Freundin, dass sie Logopädie bei einer Logopädin ein Praktikum gemacht hat und die hat wohl ganz viel mit Gebärden auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach, das hört sich aber spannend an. Dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und eingearbeitet. Und dann dachte ich, ach, das ist ja eine gute Kombination. Und habe das dann irgendwie angefangen. Obwohl ich gar nicht mit dem Gedanken meinen ersten Arbeitstag begonnen habe, dass ich mich da jetzt in diesem Bereich so spezialisiere, was Gebärden angeht. Das war, das kam irgendwie. Mhm. Aber wenn es das Arbeitsfeld nicht gäbe, ich hätte auf jeden Fall einen Weg gefunden, mit Kindern zu arbeiten oder irgendwie andere Menschen zu begleiten.
Was ist der Fable bei den Kindern? Was bringen Kinder mit, was Erwachsene nicht so mitbringen?
Kinder sind unvoreingenommen. Kinder sind im Hier und Jetzt.
Ja, total.
Das ist es, glaube ich. Ja.
Ja, voll. Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das auch eine riesen Kernkompetenz unserer Kinder ist.
Total.
Dass sie uns total die Tür dazu öffnen, auch im Hier und Jetzt zu sein.
Ja.
Und weißt du, wenn ich jetzt nochmal dran denke, an dein benutztes Bild mit dem Marathon und meine Erinnerung daran, wie spannend, wenn unsere Kinder uns schaffen zu sagen, ich bin hier, an dem Meilenstein.
Ja.
Und noch nicht woanders. Und lass uns doch erstmal abfeiern, dass ich das gerade geschafft habe, bis hierhin.
Ja.
Und ich glaube, dass das halt auch so eine Riesenkompetenz ist, und das merke ich immer wieder. Eltern sind ja häufig damit konfrontiert, bei Kindern mit Behinderung, dass sehr defizitär auf das Kind geguckt wird.
Ja, richtig.
Und das Spannende ist aber, dass Eltern von Kindern mit Behinderung extrem defizitär auf sich selber gucken.
Das stimmt, ja.
Und wenn die das machen, was du gerade sagst, ne, wenn die das Hier und Jetzt des Kindes wahrnehmen, ich glaube, dann ist halt auch möglich, dass sie Zugang haben zu einer ganz krassen Mitfreude, das, was du so in deiner Arbeit erlebst, und halt auch zu einem authentischen Stolz. Guck mal, was wir durch unser eigenes Handeln zusammen erreicht haben.
Ja, das stimmt.
Boah, das ist ja eine wahnsinnige Triebkraft, ne?
Und auch diese Unbeschwertheit. Kinder sind unbeschwert.
Ja, voll. Die sehen nicht die Konsequenz dessen, ob sie erst in 2 oder in 5 Jahren durch die Ziellinie laufen. Ja, da, wo sie sind, ist es cool.
Genau.
Ja. Und darin sollten wir sie auch bestärken und unterstützen. Und ich bin dir so dankbar für das Gespräch heute, weil ich glaube, dass es so Mut machen kann, auch Eltern einfach Mut machen kann, zu sagen, da, wo ihr gerade steht, seid ihr goldrichtig. Und da lohnt es sich, das zu investieren, was gerade dran ist. Und auch wenn die Reise gerade erst beginnt mit dem Kind mit Down-Syndrom, niemand kann vorhersagen, wie es wird. Und das schließt aber eben auch ein, dass niemand vorhersagen kann, dass es ein Desaster wird. Und ich glaube, das ist so wertvoll, das zu wissen. Es kann gut werden. Und unter der Prämisse in sein Leben zu gehen, ist halt eine, die mir nicht so viel Kraft abverlangt.
Ja, das ist richtig. Ich meine, es ist ja eigentlich immer so. Es ist genauso ungewiss wie bei einem neurotypischen Kind.
Absolut, absolut, ja. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin total viel Freude an deiner Arbeit. Tolle Begegnungen, Eltern, die dich finden, über alle Wege, die es gibt. Und dass sie deine Begeisterung nutzen können, um jeden Schritt feiern zu können, den sie machen auf dem Weg bis zum Ziel.
Ich danke dir.